Aber du
Hallöchen,
willkommen zu dem neuen Podcast.
Sein Name ist Corvin.
Es ist jedes Mal dasselbe so gefühlt.
Ja, es ist jedes Mal so, okay, formale Begrüßung, Einleitung, okay, Übergang ins Gespräch, beep, boop, boop, beep, beep.
Nur noch Scheiße kommt dann aus.
Sobald es formell wird, geht es scheiße in die Hose.
Ist scheiße.
Es aber es geht nicht gut in die Hose.
Nee, es geht so in die Hose, wo du denkst, ah, ich habe noch einen langen Heimweg. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ich habe einen sehr guten Freund bei mir. Wir haben heute ein wenig über tatsächlich wieder Gott und die Welt geredet.
So, hier meldet sich der Nachbearbeitungs-Louis. Ich habe komplett vergessen, ihn namentlich vorzustellen. Sein Name ist Corvin.
Und ja, magst du noch irgendwas zu dir sagen oder wollen wir direkt anfangen mit dem Podcast? Ich denke, wir fangen direkt an, oder?
Ich wäre schon cool, wenn ich auch was sage, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Das passt.
Das ist das Intro und mehr kriegt ihr nicht. Und ich hoffe, euch gefällt's.
Viel Spaß.
Da sitzt halt einfach noch jemand mit im Raum. Ja, ich meine dich. Ja. Genau dich, der du das gerade hörst.
Ja.
Das ist ein persönliches Gespräch zwischen zwei Freunden.
Nicht zwischen drei? Oder?
Nee, also zu sagen, dass
es eine dritte Instanz gibt, die zuhört.
Ja, und dass ihre Gegenwart unnatürlich ist für unsere freundschaftliche Beziehung, ja, und die Gesprächen, die daraus entwachsen.
Obwohl da natürlich gar keine Person sitzt für uns jetzt ausdrücklich, ne? Es ist nur so, man sieht so dieses im Endeffekt an sich unmenschliche Mikrofon zwischen uns beiden hängen und da denkt man sich so, oh, jetzt wird's richtig formal. Was darf ich sagen? Ich soll ja keine Scheiße reden. Nee, aber ich finde das auch extrem schwierig. Das ist auch was ich anfangs voll die Probleme hatte alleine. Weil alleine habe ich das Gefühl nicht. Da setze ich mich einfach hin und rede irgendeine Scheiße. Mhm. So, oder was heißt eine Scheiße? Aber ich rede einfach so, ohne dass ich wirklich viel drüber nachdenken muss. Aber ich finde das dann halt auch schwierig, so wenn man zu zweit eine Dynamik entwickelt, wie man einfach miteinander redet, wie man sich miteinander...
Und das ist eine ziemliche Verantwortung, auch das Kind, was wir dann darin gebären.
Kann man so auffassen. Das ist eben das, was ich als schwierig empfinde.
Genau.
Weil wir reden so ganz natürlich miteinander und dann hat das immer so dieses Gefühl, wenn so ein Mikrofon dann dazwischen steht, als würde dann jetzt jemand oben mit so einem mit so einer Taschenlampe von oben
auf. Weißt du, das Mikro ist gar nicht an, das Mikro muss gar nicht an sein, ich fühle mich schon gejudged.
Ja, ja, genau.
Und irgendwie stelle ich mir dann mal meinen Vater vor.
Boah, scheiße! Nee, aber das ist halt so das Schwierige, irgendwie so diese Natürlichkeit irgendwie zu halten. Also nicht, weil man, das ist ja genau
natürlich, das absurd. Diese Natürlichkeit einzufangen, ja, das muss ich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Einen Fluss in ein Glas zu sperren, so, das ist so dieser Versuch. Man sieht so, ah ja, okay, irgendwie dieses wundersame Gerät, das vor uns steht, fängt im Endeffekt unsere Gespräche auf und deswegen müssen wir das so gut wie möglich machen.
Ja.
Das ist einfach nur ein Scheiß.
Das ist einfach wie mit dem Flusswasser. Leute, wenn ihr Flusswasser im Glas habt, nicht trinken.
Ja.
Dann kommt sowas bei raus.
Ja.
Man übergibt sich.
Ja, man übergibt sich.
Man übergibt sich.
Und man denkt, man hat wirklich Flusswasser getrunken und dabei ist es eigentlich nur gequirlte Scheiße, die dabei rauskommt. Das ist halt so dieses Ding. Und irgendwie, ich finde das aber interessant tatsächlich, weil wenn ich das alleine mache, habe ich das nicht. Da sitze ich einfach da und denke, boah, das ist echt so cool. Mhm. Und so, wenn ich mit dir alleine quatsche, habe ich das auch nicht. So, dann denke ich mir, jo, wir reden einfach.
Ja,
da denke ich mir nicht mal das, sondern wir reden einfach. Und sobald die beiden Sachen aber zusammenkommen, so ich rede mit dir und da ist ein Mikro, dann ist das so, okay, wow, what the fuck.
Ja, das ist halt so, wie wenn sich deine Main und deine Side-Bitch das erste Mal treffen.
Genau, am besten tun sie es nicht, aber wenn es passiert, dann musst du irgendwie
dann
beide regeln.
Ja, jetzt, und dann natürlich bist du dann überfordert.
Ja, natürlich. Ja, aber das finde ich auch lustig, weil das
ich bin die Side-Bitch.
Ach, weißt
du. Und ich trage da stolz drin.
Ja. Aber das finde ich eben so lustig, weil das letzte Mal, wo wir das aufgenommen haben, war das im Endeffekt, da habe ich zwar so ein bisschen, war das so ein bisschen formeller, natürlich.
Du hast genau gewusst, was du sagen wolltest, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Was sich dann aber auch in dieser Formalität ausgedrückt hat, weil du wir sind nicht, wie wir es halt auch so in diesem natürlichen normalerweise machen, das ist halt so zusammen, dass wir uns so, dass wir so einen Hopserlauf zusammen uns an der Hand halten und halt so durch die Gegend laufen und so, ah, schau dir das da drüben an, ah, schau dir das da drüben an. Das war jetzt halt so wirklich so, ja, ich habe hier einen Vortrag, hast du vor dir so 10 Seiten richtig beidseitig bedrückt, vor dir auf den Tisch geschlagen, so, hast das prima vorgetragen, aber ich so, ich habe irgendwie nichts vorbereitet.
Ja, so wie wenn du weißt, du hast eine Prüfung, aber du hast kein bisschen drauf gelernt und du sitzt dann in der Schule und denkst dir so, moin, das ist eine 5.
Ja, ist eher wie so ein Vortrag, wo man mal wieder am Vorabend das nur gemacht hat, aber einfach mit genug Charme das dann versucht rüberzubringen, dass es dann trotzdem so wirkt, als hätte man irgendwie ein bisschen Ahnung.
Genau.
Das ist mein, das mache ich dann immer gern. Habe ich das letzte Mal aber auch nicht geschafft. Mein Charme, den habe ich zu Hause gelassen.
Aber jetzt kommt es mir nämlich genau so vor, jetzt habe ich das so ein bisschen verbinden können, weil das letzte Mal war so, dass du im Endeffekt, du bist so ein bisschen in meine Welt eingetreten, in diese formelle Welt, wo ich denke mir das so ein bisschen als eine Form von, das ist so, weißt du, du schreibst so in deinem Blog, also auf deinem Papierblog ein Gedicht oder du setzt wirklich eine Seminararbeit auf. So, das ist im Endeffekt, du möchtest das selber ausdrücken, aber das andere ist halt so ein bisschen, ja, so formeller, so geordneter irgendwie. Und das letzte Mal habe ich dich da einfach reingezogen und du wusstest anfangs nicht, was du dein Gedicht und denkst, okay, was soll ich damit jetzt hier tun? Ich bringe das hier nicht rein.
Wir haben ja, generell nehmen wir ja viele Dinge sehr ähnlich wahr oder sehr gleich. Und
sehr gleich.
Sehr richtig. Aber wir nennen es halt einfach anders. Und Dieses Geordnete, das kannst du gut. Und so drückt sich irgendwie dann auch deine, soll ich sagen, deine Kunst in Anführungszeichen aus. Dass du schaffst es, das irgendwie so strukturiert, geordnet zu machen. Und ich mache das irgendwie, weiß nicht, das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, dass ich das immer sehr bildhaft mache.
Ja, voll.
Und dass so diese, dann wusste ich nicht so, okay, ich kann das jetzt nur so bildhaft machen irgendwie, aber das kann ich gerade nicht liefern. Ich würde gern liefern, aber ich kann das so nicht liefern. Das bin und nicht ich.
Normalerweise machen wir das ja auch gar nicht so.
Ja,
das
eben.
Das ist ja genau das Ding. Und das ist auch das, wo ich jetzt...
Wir nähern uns da eigentlich beide gegenseitig an. Ich weiß gar nicht.
Wir spielen mit demselben Ball, aber haben verschiedene Schläge. So. Ein bisschen in der Tour. Und jetzt war das eben so, weil das letzte Mal so gut funktioniert hat. Also, ich weiß nicht, habe ich das jetzt in dem Take schon gesagt? Aber in dem letzten Mal, wo wir es versucht haben, haben wir es das erste Mal... War kacke, haben wir abgebrochen. Das zweite Mal war das Mikrofonkabel kaputt und beim zweiten Mal hat das Gespräch aber deutlich besser geflowt.
Ja, da haben wir auch hatten wir noch kurz schon drüber geredet, warum es so ein bisschen komisch geflowt hatte beim ersten Mal? Oder hatten wir das dann erst danach kurz thematisiert?
Keine Ahnung, darum geht es mir tatsächlich gerade auch gar nicht. Ach so. Sondern eher darum, dass jetzt, weil das letzte Mal dann gemerkt habe, okay, ja, wenn wir es locker machen, ist geil, habe ich jetzt versucht, das Lockere aggressiv durchzudrücken.
Weißt du, was ich meine? Bin doch locker!
Ja, genau. Genau so, dass ich weiß, okay, ja, letztes Mal hat das gut so funktioniert und deswegen wird das jetzt nochmal so funktionieren. Ich muss nur locker sein. Ich muss mich nur entspannen.
Ich muss es nur nicht wollen.
Ja, dann sitzt du da und drückst so und denkst so, ich muss mich jetzt entspannen. Komm, warum entspannst du nicht? Und so habe ich mich gerade gefühlt.
Also, das kann ja auch eine gute Überleitung sein.
Ja, zu was jetzt?
Naja, wenn man nicht wollen soll, dann will man nicht wollen.
Genau.
Das wäre ja so
absurd.
Das ist ja so der Anfangspunkt. Ist ja, wenn dir das gesagt wird, dann kommst du wieder zurück, so, ja, aber ich will ja nicht wollen.
Ja, genau. Und dann ist das im Endeffekt komplett self-defeating. Wenn du willst, dass du nichts willst. So, das ist dann so, was machst du eigentlich? So,
aber self-defeating ist es ja, weil ich meine, du hast genau das. Du hast versucht zu erzwingen und dadurch genau das besiegt, in Anführungszeichen, was es eigentlich hätte sein sollen, wollen können.
Das waren mir jetzt ein paar viele Worte, aber ja, ich weiß nicht, was du meinst. So, indem man eben versucht, die Natürlichkeit zu erzwingen, wird es eigentlich nur Kunst. Natürlich, es wird dann künstlich. Das ist ja genau das. Wenn du versuchst, etwas zu tun, dann wird es künstlich, weil du es versuchst, nach einem Nachbild, also einem Vorbild nachzuempfinden. Anstatt wenn du es einfach flowen lässt. Und das ist tatsächlich mega interessant, so jetzt diesen Schluss auch zu ziehen, weil im Endeffekt ist es genau das, worüber man im Buddhismus beispielsweise auch redet. Nagarjuna hat zum Beispiel auch gesagt, die Welt ist leer. Also ich weiß jetzt, ich glaube, das ist im Herz-Sutra steht das, glaube ich, drin, wenn ich mich nicht vertue. Die Welt ist leer von eigenen Konzepten. Also es ist nur, alles ist leer von irgendwelchen Worten. Und im nächsten Satz steht dann, die Leerheit ist selber ein Konzept. Also das ist selbst nichts, woran du dich festhalten kannst im Endeffekt. Du sagen kannst, oh ja, ich hab's erkannt, alles ist leer.
Ja, vorher sagt man noch, nee, alles ist eins.
Ja.
Und dann so, nein, ich hab's verstanden.
Ich hab's verstanden.
Alles ihr ist nichts, alles ist leer.
Ihr ignoranten Plebs, ihr wisst doch gar nicht, was richtig
ist. Weil mehr Meter kann man gar nicht sein.
Ja, ja, genau.
Oh.
Genau.
Und nicht nur One-Upt, sondern einfach All-Upt. Ja, einfach so,
oh. So Meta-Upt.
Meta-Upt, ja.
Und deswegen in der Kurzformel, Form ist Leere und Leere ist Form. Also jede Form, die wir sehen, ist fundamental leer von Eigenexistenz. Das heißt, Swabaha, glaube ich, kann kein Garant darauf. Also, dass nichts für sich selber einfach sich selbst hervorbringt, so Licht- und Schattenmäßig gedacht, dass Licht nicht einfach nur sich hervorbringt und Schatten nicht, sondern dass Licht abhängig ist von Schatten und Schatten abhängig ist von Licht. Das meint man damit, dass alles, dass jede Form leer ist, also keine eigene Existenz hat, sondern dass jede Existenz auf die andere Existenz angewiesen ist.
Aber das ist, sie minusen sich so gegenseitig irgendwo.
Genau, So das ist so diese Vorstellung auch, dass der Magnet, der sich in Plus und Minus polarisiert, ist dasselbe wie die Welt, die sich in Subjekt und Objekt polarisiert.
Das habe ich noch nie gehört.
So,
das kannst du ein bisschen...
Ja, also wenn du dir einen Magnet vorstellst, dann denkt man so, ja, Plus und Minus können wir voneinander irgendwie differenzieren. Wir können sagen, ja, das ist der Pluspol, das ist der Minuspol. Genauso wie wir sagen können, das ist der Nordpol, das ist der Südpol. So, die sich irgendwie durch ihre Differenzen irgendwie charakterisieren lassen.
Ja.
So, Pluspol hat so einige Sachen, jetzt zieht zum Beispiel Minuspol ab, an und stößt dann mit den anderen Pluspol ab. Und wenn wir davon ausgehen, so der Pluspol isoliert besteht für sich alleine, dann sind wir im Endeffekt, was das angeht, in Illusion, weil dann nehmen wir an, dass diese Form, also der Pluspol, eine eigene Existenz hat. Wenn du jetzt aber zum Beispiel versuchst, du nimmst diesen Magneten, Plus- und Minuspol, und denkst, ich möchte jetzt nur den Pluspol haben und du schneidest diesen Magneten in der Mitte durch. Weil du sagst, ja, dann habe ich ja nur den Pluspol. Dann ist es so, dass beide Stücke wieder sich anfangen zu polarisieren in Plus und Minus. Also du kannst nicht nur den Pluspol haben, weil der Pluspol immer implizit den Minuspol braucht. Das heißt, der Magnet polarisiert sich in Plus und Minus, notwendigerweise. Und genauso polarisiert sich das Universum in Subjekt und Objekt. Und deswegen haben wir dann das Gefühl, dass, ja, ja, meine Seele kann nach dem Tod irgendwie weiter bestehen. Es gibt mich ohne Erfahrung. Ohne die Außenwelt oder andersrum. Und das meint man mit Form ist Leere. Also dass jede Form, die wir im Endeffekt irgendwie benennen können, das komplette übrige Universum im Endeffekt impliziert.
Ich bin bei der Plus-Minus-Thematik irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Mir hat es irgendwie so, irgendwie war das für mich von besonderer Bedeutung, irgendwie die Aussage, dass ein Pluspol einen anderen Pluspol abstößt.
Mhm.
Irgendwie kommt mir das vor, dass das jetzt irgendwie ein wichtiger Gedankengang für mich sein könnte. Dass, wenn man sich dann überlegt, dass dann eben auch aus dieser Plus-Minus-Differenzierung auch viel Gedankengut herauskommt. Und dann frage ich mich, dann hatte ich jetzt so das Gefühl, dass ich dann das eine richtig ein anderes richtig irgendwie abstößt. Und da musste ich jetzt irgendwie so an diese Tendenz dran denken, an diese Ignoranz, dass wenn so, dass es die eine Wahrheit gibt.
Du meinst, weil Plus und Plus sich abstößt, kann die Wahrheit nicht zwei sein, weil die sich ja voneinander entfernen, also abstößen.
Das klingt auch gut. Aber so wie das dann, also dieser ideologische Aspekt, dass du dann eben durch, was ja durch diese, im Ursprung, durch diese duale Differenzierung auch irgendwo herkommt, dass die eine Wahrheit, das eine Plus, also die eine Wahrheit und die eine Unwahrheit, dass die andere Wahrheiten ausschließt oder abstößt.
Naja,
und darin dann habe ich dann irgendwie in diesen Abstoßen, fängt es jetzt gerade irgendwie an, so, dass ich so ein bisschen so diese Arroganz wieder meine, irgendwo sehen zu können. Dass aus der Differenzierung
Abstoßung hervorgeht, meinst du?
Ja, Abstoßung hervor. Abstoßung oder. Ja, diese Plus-Abstoßung irgendwie, das irgendwie.
Aber da gehst du tatsächlich ein bisschen, also ich finde den Gedankengang voll interessant, aber da gehst du tatsächlich ein bisschen weiter, als ich tatsächlich gehen wollte, weil es ging eigentlich nur darum, dass die Art und Weise, wie wir die Welt kategorisieren, wir eben das, was etwas ist, daran charakterisieren, was sich von anderen unterscheidet. So, wenn du dir vorstellst, ein Magnet ist ja ein Magnet. Es ist ja nicht so, ein Magnet besteht ja nicht aus Plus- und Minuspol, sondern es gibt ein Magnet, der sich als Plus- und Minuspol polarisiert.
Und genau, aber das ist mir einfach in den Kopf geschossen, was mir jetzt gerade noch reinkommt. Irgendwie so, Plus und Plus sind ja eigentlich irgendwo gleich, aber trotzdem stößt sich's ab.
Ja. Ist ja im Endeffekt so sinnbildlich, also wenn man die Analogie jetzt ganz weit bringen möchte, ist Plus und Plus aneinanderbringen wahrscheinlich tendenziell ähnlich, wie wenn du versuchst, das Helle zu erleuchten mit einer Taschenlampe. Also wenn du mit einem Licht in ein Licht leuchtest.
Das dachte ich mir vorhin nämlich auch. Ja. Weil eben zu diesem zum Teil von dem Gedicht, was da eben ein Gedanke war, ist, dass du ich habe das Licht gepachtet. Ich muss meinen ich fliege so hoch, ich muss meinen Schatten nicht mehr sehen. Aber dieses Licht, das ich habe, das ist nur so eine Fackel, die gar nicht hell leuchtet, hell im Vergleich zu dem, wie es dann eben wie der Merkur dann einem band, wo ich den Merkur jetzt als so ein als das verstehe, das habe ich letztens gelesen.
Was dein Lieblingssupermarkt ist.
Leute, kauft bei Merkur ein, nutzt den Code Corbin10 und erhaltet 1% bei Merkur.
Ja, nice.
Das, was die Aufmerksamkeit von einem erregt, das, was du eben, das, was dich verzaubert oder was dich verwundert, ohne dass du weißt, was es eigentlich ist, aber was deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil es für dich auf einer Ebene wichtig ist, die du gar nicht verstehen musst. Und das leuchtet viel heller als eine Taschenlampe, die du versuchst, irgendwo ins Helle reinzuleuchten. Das ist dieses Helle.
Das, was von alleine steht, meinst du? Das, was dich von alleine her verwundert und nicht mit deiner Intention im Endeffekt ausgerichtet ist.
Genau.
Ja.
Und das kam ja auch bei diesem Plus-Plus in den Kopf.
Ja.
Ja. Schwierig, sowas in Podcast-Form zu packen,
aber solche Bilden. Ich finde das tatsächlich sehr, also sehr schön und ich finde auch das Flow ziemlich gut. Aber ich wollte zu dem Plus, der Plus-Plus-Thematik eben noch was sagen. Das hat mich eben sehr daran erinnert, auch an das Ding, dass der Mensch versucht, immer nur das Positive zu horten, so hedonistisch. Das
natürlich.
Und dann dadurch stößt er sich im Endeffekt vom Negativen, also vom Positiven ab, indem er versucht, das Positive zu horten.
Und vielleicht schwebt er auch dann deswegen und ist dann in dieser verloren in diesem freien Schweben.
Ja. Weil er versucht, etwas zu greifen, was keine Eigenexistenz hat, so, und versucht das im Endeffekt zu isolieren. Und das ist das Gute, das Glückliche. Und er sieht aber nicht, dass man das Glückliche braucht, damit es, oder das Unglückliche braucht, damit es Glückliches gibt. Genauso
wie können Beispiel wir in die
nur das Beispiel,
ja.
Genauso wie dass die Antifa sich nur verstehen kann, weil sie gegen Faschismus ist. Sonst gäbe es diese Partei gar nicht. Das heißt, auch wenn manche Leute vielleicht, die zuhören, dass es extrem auf die Palme bringen wird, aber die Antifa hat nur ihre notwendige Eigenexistenz, weil es Faschisten gibt. Das heißt, die Antifaschisten brauchen die Faschisten.
Dann wäre es ja ziemlich nervig als Antifaschist, wenn es gar keine Faschisten mehr gibt.
Ja.
Wo kriege ich denn dann meine Identität her?
Genau, das ist das Ding. Wenn man dann denkt, okay, ich kann als Mensch irgendwie das Positive horten und ich identifiziere mich nur durch das Glücklichsein.
Oder ich identifiziere mich durch ein Feindbild.
Genau.
Dadurch dieses Feindbild, durch diesen Prototyp des Verachtbaren, und das bei Faschismus zum Beispiel etwas sehr leicht zu Verstehendes oder halt auf der Ebene, wo es dann halt eben nur durchdrungen wird, das reicht schon, um ein Feindbild zu schaffen und die eigene Existenz dadurch und die eigene moralische Superiorität zu rechtfertigen.
Ja, das ist dann so diese Form von Absolutheit, die man dann auch diesem Begriff des Faschismus einräumt. Also egal was, das ist das Schlimmste, was es gibt. Jeder, der es so sieht, ist einfach nur kein Mensch mehr. So, und dadurch schaffst du dann
diese... Es gibt keine Unterstufung.
Es gibt
keine Grautöne.
Nee, also sobald du ein Faschist bist, gehörst du weg. So, das siehst du ja auch schon bei diesen ganzen Sachen.
Aber Faschisten gibt es ja nur rechts, ne?
Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Das hat nur was damit zu tun. Aber das soll kein Gebärsche davon werden. Das kommt vielleicht. Nee, das kommt auch nicht ein andermal. Ich glaube, dafür habe ich nicht keinen lang genugen Atem. Aber dass es grundlegend eben darum geht, um jetzt wieder auf das Grundthema zurückzukommen, weil sonst, ich kenne uns, sonst fangen wir an, über irgendwelche Paradoxien zu reden.
Und man bringt eigentlich keinen Gedankengang immer zu Ende.
Das tut uns beiden nicht gut. Dass es eben darum geht, dass das Oben das Unten benötigt, dass das Links das Rechts benötigt, dass das Wach das Schlafen benötigt, dass das Leben den Tod benötigt, dass alles im Endeffekt notwendigerweise aus seinem Gegenteil besteht oder notwendigerweise das Gegenteil bedarf. Das heißt deswegen ja nicht umsonst die Gegenteil, das Gegenstück, das, wodurch du erst das ganze Puzzle legen kannst. Und dieses Puzzle des Lebens polarisiert sich eben in verschiedene Kategorien, die wir auf die Welt projizieren. Und da habe ich ein ziemlich gutes Buch tatsächlich jetzt auch für die letzte Seminararbeit, die ich geschrieben habe, gelesen. Das Laws of Form, das habe ich dir immer gesagt, ne? Von George Spencer Brown. Mit den Fundamenten von der Mathematik. Auf jeden Fall hat er gesagt, das ist das, was mir immens im Kopf geblieben ist. Also für alle Leute, die zuhören, Laws of Form dreht sich darum, wie man die Mathematik im Endeffekt begründen kann, also von ganz unten weg begründen kann, wo du sagen kannst, okay, so können wir die Mathematik wirklich aufbauen. Und bei ihm geht es grundlegend darum, dass du es eben machen kannst, weil du Sachen unterscheiden kannst. Das ist das Einzige, also unterscheiden und benennen, das ist das Einzige, wo er sagt, okay, dadurch können wir eine Mathematik aufbauen. Und dann drin steht, dass der Mensch denkt, er begreift die Welt, indem wir darüber redet, fundamental so und nicht wie ein Kind das normalerweise macht, also er redet über Definitionen, das lasst uns so tun, als ob. Also für ihn sind jegliche Definitionen eine Form von lasst uns so tun, als ob das so und so ist. Mhm. Das heißt, er wendet sich damit eigentlich auch explizit dagegen, dass wir die Welt durch unsere Sprache begreifen, sondern all das ist so eine Form von vielleicht schon Wittgensteinschem Spiel von lasst uns so tun, als ob. Und das ist mir nur jetzt gerade in dem Kontext wieder in den Kopf gekommen, mit dem, dass man versucht, das eine zu haben und das andere. Aber wir sehen nicht, dass wir nur wissen, was Licht ist, wenn wir wissen, was Schatten ist und andersrum. Oder genauso wie, dass zum Beispiel eine bejahende Antwort keinen Sinn hat ohne eine verneinende Antwort. Also wenn wir nur das Ja haben wollten, dann hat das keine Bedeutung mehr. Das ist im Endeffekt nichts mehr.
Ja, es ist der Zweck, genau, es ist der Zweck, es ist die Bestätigung, die den Sinn zurückgelassen hat.
Ja, dieser Zweck, der im Endeffekt das Sprachspiel so gesehen von unten mit Dampf betreibt. So ein bisschen Dampflok-mäßig.
Ja. Ja, ich bin nicht so gut drin in Laws of Form.
Darum ging es auch gar nicht. Es ging nur darum, dass im Endeffekt für alle Leute, die interessiert sind, Laws of Form schafft wirklich irgendwie gefühlt eine Grundlage, die sich eben mit sehr vielen anderen Weisheiten vereinbaren lässt. Das wäre jetzt so wieder so ein Ding, wo ich komplett abnörden könnte, aber das bringt dann in dem Kontext nichts. Aber auf jeden Fall sehr interessantes Buch. Es ist sehr ich hätte nicht gesagt, dass es komplex ist, aber es braucht viel Zeit zum Atmen, das Buch. Das ist so, das kann
ich nicht sagen. Das ist ja bei den krassen Büchern so, bei den guten Büchern.
Das ist dann so, dass du arbeitest so eine Seite in einer halben Stunde durch und denkst, boah, das war genug für heute.
Ja, erstmal so, aua. Ja. Du tust erstmal die Schläfen massieren und so, das ist zu viel.
Ja,
das ist zu viel Erkenntnis.
Ja. So auch, kennst du das auch, wenn du dann so Sachen liest, wo du so das Gefühl hast, okay, du kannst jetzt nicht mehr lesen, weil das so, das fühlt sich dann so an, als würdest du irgendwie in der Ecke liegen und jemand kommt zu dir und schlägt einfach nur noch rein. Das ist dann so gerade so diesen wunden Punkt. So, du liegst so da und denkst, okay, das geht jetzt nicht mehr, das ist mir zu viel für heute, das schiebe ich beiseite.
Kennst du das? Ja, und darüber hinausgehen, dass man wirklich dann noch stumpf geschlagen wird. Mhm. Also man spürt es dann schon gar nicht mehr, man ist so komplett gefühlslos und dann kann man es einfach auch schon lassen.
Ja. So dieses, verstehst du eigentlich, was ich sage?
So ein bisschen Schläge ist immer ganz nice. Aber so verprügelt werden, da halt kriege ich dann auch nichts mehr raus.
Ja, ja, das stimmt. Stimmt, aber ich finde es eh Wahnsinn, dass es solche Bücher gibt. Ich habe das tatsächlich, natürlich ist das jetzt wieder ein bisschen hipster, so an der Stelle, bei Nietzsche tatsächlich ziemlich oft. Also ich lese Nietzsche gerne so, dass ich einfach, ich habe da so diese, siehst du das dicke Buch sowieso, ich lese das nicht einfach so, dass ich sage, okay, ich lese jetzt
welches
Menschliches, allzu Menschliches, das dicke da, was da gerade über zwischen... Also Sprach Zarathustra.
Achso, das ist das, wo man nur die Seiten sieht.
Genau,
genau. Okay.
Das lese ich gerne so,
dass aber
ich.
Aber dann ist ja wieder gar nicht so hipster, weil du postest dann damit gar nicht richtig krass. Nee. Du hast es da, aber nur wenn die Leute wirklich schauen, dann sehen sie, was sich dahinter
verbirgt. Deswegen habe ich Heidegger da liegen. Die Leute denken, ich verstehe, was der sagt. Nee. Auf jeden Fall lese ich Nietzsche voll gerne so, dass ich einfach. Ich nehme mir dieses Buch, wo einfach gefühlt alles drin ist von ihm, und ich schlage irgendeine Seite auf und lese das. Weil ich habe das Gefühl, so wollte Nietzsche auch, dass man die Sachen liest. Dass man nicht versucht, aus ihm einen systematischen Philosophen zu machen, sondern es ist ja extrem aphoristisch gehalten. Also da hast du dann teilweise Sätze drin, wo du so denkst, okay, er hat jetzt vier Aphorismen über Religion geschrieben, und dann kommt so einer, der dir richtig ins Gesicht schlägt und denkst so, woher kommt das jetzt?
Das ist so die Sache bei Nietzsche. Ich meine, ich habe einmal vor 4 Jahren habe ich mal mit Also sprach Zarathustra angefangen. Habe es wirklich versucht. So 2 Tage. Aber dann so, jo, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe es nicht verstanden. Und seitdem habe ich mich irgendwie auch nicht wieder rangewagt. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, ich bin ihm so gegenüber so ein bisschen ehrfürchtig. Und so die Podcasts von Philosophers List, von Bro.
Keine Fremdwerbung.
Entschuldigung, das war natürlich bei Louis Lebensweisheiten in einem Video, was noch nicht veröffentlicht ist.
Natürlich.
Das ist eines der besten, also wieder einschalten. Glöckchen drücken, abonnieren. Und ja, ich kann das noch nicht.
Das ist aber YouTube.
Und wo sind wir jetzt?
Wir sind tatsächlich bei mir im Zimmer.
Was? Jedenfalls, genau. Habe ich da die.
Ich meine, wir sind nicht bei mir im Zimmer. Wir haben ja Corona-Regeln. Wir haben auch immer 2 Meter Abstand.
Wir sind ein Haushalt.
Ja. Wir halten ein Haus hoch.
Ja, was wollte ich gerade noch sagen? Ah, genau, die Podcasts dazu habe ich mir angehört. Und war immer so richtig nice, aber habe so gemerkt, so, ah ja. Deswegen sagt man, dass Nietzsche wehtut. So meiner persönlichen Bequemlichkeit gegenübergestellt ist Nietzsche schon immer sehr, ja, er ist nicht so liebevoll damit. Aber das ist ja das Nice. Aber
zu Recht,
finde ich. Das Nice, ja, er hat ja recht, deswegen tut es ja so weh. Ja. Das ist nicht, wo man so sagen kann, so, ja, catch me outside, how about that?
Das ist so, ja. Das tut mir jetzt weh, aber wenn ich das Buch zumache, dann tut es mir nicht weh. Sondern das verfolgt dich so richtig durch den Tag, wenn du so einen.
Ja, aber weil er so recht hat.
Ja, mit so vielem auch. Das ist ja auch diese Gottes-Tod-Thematik, so, die ich ja auch irgendwie in diesem kleinen Ding, was ich heute geschickt habe, so ein bisschen verarbeitet habe. Wo ich wirklich auch das letzte Mal, als wir draußen spazieren waren, auch meinte, dass sehr viel eigentlich nur ein Schrei nach Hoffnung ist. Also sehr viel ein Versuch, im Endeffekt einen eigenen Sinn im Leben zu finden. Das ist tatsächlich die Thematik, aus der das alles im Endeffekt entsprungen ist. Weil der Mensch versucht ja, also das Problem heutzutage, was der Mensch ist, dass er sich selber Probleme macht, weil er versucht, einen Sinn zu finden in irgendwas.
Ja, weil er seinen ursprünglichen Sinn von sich gestoßen hat.
Ja. Ja, nicht nur das, weil der ursprüngliche Sinn ist ja de facto kein Sinn für uns. Weil wenn wir sagen, wir machen etwas Sinnhaftes, dann zielen wir irgendwie auf mit irgendeinem Hintergedanken ja darauf ab, dass es irgendwann fertig ist. Wir wollen dann ja, dass, wenn wir sagen, wir machen was Sinnhaftes, dann heißt das für uns nicht, ja, dass wir sagen, jo, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe was Sinnhaftes gemacht, ich saß die ganze Zeit rum und habe geatmet. Sondern wenn wir darüber berichten, dann haben wir ja schon irgendwie den Anspruch, dass wir sagen, so, ja, ich habe an dem Buch geschrieben. Dass du sagen kannst, jo, ich habe was Sinnhaftes mit meiner Zeit gemacht. So, und damit meint man eigentlich nur, dass man sagt, okay, man stellt eigentlich ein kohärentes Ganzes irgendwie hin und sagt, irgendwann ist das fertig. Oder? Der Sinn, über den wir eigentlich reden wollen, ist ja genau, dass das nicht abzielt, irgendwann fertig zu sein. Es kann sein, dass es irgendwann fertig ist, so, aber das ist nicht die Grundintention.
Hm.
Oder fertig werden ist nicht die Grundintention, das meine ich.
Mr. Officer. ja, jetzt habe ich leider gerade ein bisschen Faden verloren, aber was.
Ich habe dich schon abdriften sehen, das war so Richtung, gibt es noch Obstsalat?
Nee, es war so. Das ist ja gerade ganz abgerissen. Ich hatte was, bitte nicht.
Nein, Spaß. Alter, mach jetzt, ich komme nicht hin.
ich habe mich wieder an einem Detail am Anfang festgebissen. Mhm. Wie ich jetzt hier auch ursprünglichen Sinn dann irgendwo gebraucht habe, ist der ursprüngliche Sinn.
Ja, der ursprüngliche Sinn zielt doch nirgendwo hin.
So, dass ja, er eben. Sagt, er möchte genau, fertig genau, werden. Genau, genau.
Und deswegen können wir das dann überhaupt Sinn nennen. Wir können das doch nur.
Ach, Sinn gibt es nur mit Ziel.
Wenn wir es, also das ist genau das, was ich eben zur Debatte stellen wollte, weil im Endeffekt Sinn, so wie wir das im herkömmlichen Sinn gebrauchen.
Sinn.
Ja, ist entweder im Sprachlichen als Bedeutung, was ist der Sinn von dem Wort? Also dieser komisch flüssige Inhalt, der da irgendwie anscheinend im Wort drin ist und der sich eigentlich nur auf die Verwendung vom Wort bezieht. Und zum anderen natürlich irgendwie, dass wir sagen, wir möchten sinnhafte Handlung vollziehen im Leben. Wenig Leute wollen im Endeffekt sagen, dass sie sagen, ja, ich verscheiß mein Leben einfach so. Das ist ja auch, hat ja auch was mit Profilieren irgendwo zu tun. Charles Bukowski hat ja beispielsweise auch gesagt, don't try. Also das ist für mich so dieses Ding von, das ist so, jetzt fühle ich mich schon wieder wie so ein Poser, weil ich einfach Charles Bukowski erwähne. Aber es bezieht sich ja im Endeffekt darauf.
Du bist ja ein guter Pauser. Ich meine, es gibt ja die dann einfach nur so, ich habe Bukowski gelesen.
Und nee, jetzt. Ich habe ihn nicht gelesen. Ich habe mir genau einen YouTube-Video
ja, von ihm angeguckt. Ich auch. Ja. Nee, so zwei oder so.
Ja, ich auch.
Aber auf der Grundlage habe ich dann eine Diskussion mit Tom angefangen. Mhm. Und dann, wo es dann so, jetzt in Bezug zu Nietzsche, ja, Bukowski schreibt über Gewalt und Alkoholismus und Promiskuität. Fritteusen. Und so, ja, das ist ja irgendwo so niedere Philosophie, niedere Kunst, so und keine Ahnung, Nietzsche oder was, oder nennen wir es jetzt so, vielleicht, ich habe es in der Situation, ohne jetzt großartig Vorwissen zu Nietzsche zu haben, so ausgedrückt, dass man anhand der Abstraktheit einer Philosophie meint, dessen Wert messen zu können. Mhm. Und ich habe mir das dann so vorgestellt.
Also, dass du am Ende sagst, so, ja, aber Nietzsche ist schon besser.
Ja, ja, er ist so auf erster Ebene schwerer zu verstehen. Mhm. So, ja, und dann dachte ich mir so, okay, dieser Weg der Erkenntnis, der ist an sich irgendwie so eine Gerade. Mhm. Ist zur Vereinfachung, so wie ich es mir vorstelle. Mhm. Und du hast am einen Eck hast du das ganz wenig Abstrakte und am anderen das sehr Abstrakte. Mhm. Das ganz wenig Abstrakte ist irgendwo das, was du im Alltag findest. Mhm. Und so ficken, saufen und sich prügeln ist sowas total Menschliches. Und das ist ein riesiger Bestandteil der menschlichen Existenz.
Klar, ja.
Und das dann irgendwie zu verleugnen oder zu alltäglich zu sehen oder irgendwas und sich dann lieber auf diese Reinheit des Abstrakten, dieses Destillat der Philosophie irgendwie sich
einzukeulen.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Ich wollte einen sich drauf runterholen zu sagen. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich da drauf. Genau, ich wollte darauf raus, dass er dann gemeint hatte, ja, Bukowski. Kacke,
der ist nicht abstrakt genug.
Und was ich mir vorhin noch dachte, wegen Sinn.
Mhm. Jetzt warte mal. Ja, warte mal.
Aber ich musste jetzt noch loswerden mit Sinn. Danach darfst du das nicht lang.
Das
ist nicht lang, ja. Das ist das gleiche Problem bei mir. Das ist das Problem. Wir beide brauchen lang, um unsere Gedanken gut, sagen wir, gut, dass wir nah genug dran sind, dass es gut genug das irgendwo widerspiegelt, was es eigentlich ausdrücken soll. Mhm. Jetzt bestätige ich mich genau in dem. Wir brauchen dabei echt lang. Sinn. Ich habe Sinn, wenn ich persönlich mir vorstelle, wann ich Sinn empfinde, empfinde ich Sinn irgendwie in Bestätigung. Aber in einer Art von Bestätigung, die das Hinterfragen für mich auflöst.
Genau, ich wollte gerade sagen, ist nicht das Empfinden von Sinn nicht unbedingt sogar die Bestätigung, sondern das ist auch nur eine Folgeerscheinung, sondern im Endeffekt das Wegfallen von einer Sinnfrage.
Im Endeffekt ist es das. Und also das da kam mir auch noch der Gedanke, es klingt nach sowas, wenn es nicht komplett schief gedacht ist, sowas, was ich so in deinem Vokabular wiederfinden würde. Mir kam dann so der Gedanke, dass Sinn irgendwie auf sich selbst verweist. Ich weiß nicht mehr genau, womit ich darauf hinaus wollte. Aber
du meinst, dass der ich möchte nicht sagen, der wahre Sinn, aber nennen wir es einfach mal, ich mag das Wort gerne, spiritueller Sinn. Weil für mich ist spirituell, ist also wenn man das so ein bisschen differenzieren würde, würde ich sagen, Religion ist so, da packe ich jetzt einfach mal ganz krude alles Dogmatische rein. Also im Sinne von, das sind alle Lehren in einem gewissen Kanon von einer Religionsgemeinschaft. Und Spiritualität
ist dann zum Beispiel, dass Kohlenhydrate schlecht sind.
Richtig, das ist auch eine Form von Religion. Vor allem nach 18 Uhr. Und Spiritualität ist dein eigener Bezug, also dein persönlicher Bezug zum Urgrund der Welt. Und deswegen würde ich sagen, das ist so dieser spirituelle Sinn, also dein eigener Sinn, nicht im Sinne von, was du gesellschaftlich tust, also als ob deine Handlungen sinnhaft sind, und was auch semiotisch kein Sinn ist. Also
heißt semiotisch?
Semiotik ist im Endeffekt die Lehre von Zeichen. Mhm. So, also die Sinn, oder also man kann es auch semantischer Sinn nennen. Semiotik ist wahrscheinlich jetzt wirklich das falsche Wort, das meint wirklich nur Buchstaben und so. Mhm. Was ich weiß, so.
Aber ich weiß nichts.
Ja, das passt. Ich eigentlich auch nicht, tue nur so.
Aber das ist wichtig. Und diese Demut, die sollten wir uns bewahren. Weil sobald man das
Schlechte weiß.
Ja, aber das stimmt ja auch. Ja. Da wollen wir jetzt gleich drauf eingehen. Was ich da noch sagen wollte dazu. Du hast gemeint, dieses das ist nicht dieser Sinn verweist auf sich selbst. Sinn ergibt sich durch die Bestätigung, die dich sozusagen zu einem Punkt bringt, an dem kein Bedarf mehr herrscht für Bestätigung. Und dann hast du von System geredet, und da wollte ich dann auch nochmal gerade anhaken, gesellschaftliches System und wie da eben Bestätigung funktioniert. Und das war eben auch der Gedanke von mir vorhin. Vielleicht kann ich den jetzt dadurch besser rüberbringen, wo dann dieses ich dachte mir das dann auch wie so eine dieser neue Sinn oder das, was eigentlich jetzt so als Sinn gesehen wird und wo die Bestätigung rausgeholt wird, so eben bezeichnet als die falschen Götter, als das was man sich selber als System gegeben hat, um sich selber immer unmittelbar diese künstliche Bestätigung geben zu können, ohne eben diese
Sicherheit auch irgendwo hinzustellen. Wenn du mit falschen Göttern meinst, du im Endeffekt das, woran du festhalten kannst, wo du sagen kannst, okay, für mich fühlt sich das so an, was du auch sagen möchtest, wenn ich dir jetzt reingrätschen darf, dass du versuchst, indem du dich existenziell selber entwirfst, von deinen eigenen Wurzeln abheben zu können. Indem du sagst, okay, du hast dein eigenes System, das funktioniert, und du bist nur in diesem Bereich. So alles andere existiert einfach nicht. So das, was man als das Dunkle dann in dem Sinne bezeichnet. So, das ist nicht nur so, dass man nicht mehr erkennt oder nicht, doch, dass man nicht erkennt, dass man im Endeffekt im Dunklen wurzelt, sondern man sagt den Dunklen ab und setzt in dem
und pachtet diesen, das Licht.
Man versucht, das Licht zu pachten, indem man falsche Götter setzt. Mhm. So, das habe ich so ein bisschen.
Ja, es geht genau in die Richtung, wo der Gedanke ja auch aus dem von dir gekommen ist.
Ja, da hatte ich auch noch irgendwann, ich habe heute so viel geschrieben, also nicht viel im Sinne von quantitativ viel, aber so einzelne Sätze, die einfach so bestimmte Sachen so schmerzhaft hingedrückt haben. Und eine Sache, die mir jetzt noch im Kopf ist davon, die damit auch sehr stark resoniert über das, was wir gerade reden, ist, dass man das Ich als etwas versteht, das alles andere koordiniert, also das Bewusste koordiniert. Als gäbe es so das Unbewusste, das sind so deine Drüsen, die so Hormone produzieren, dein Herzschlag, und dann gibt es das Bewusste, das heißt das Intentionierte, das bedeutet so alles, was du willst, alles, was du sagst, alles, was du an Handlungen ausführst, und das Ich koordiniert das. Also alles, was du zum Beispiel auch, keine Ahnung, ob das irgendwelche Emotionen sind, die du auch hast, das versteht man dann ja auch als Ich oder untergeordnet vom Ich, und dass man im Endeffekt an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, man ist dieses Ich, und man sieht aber nicht, dass dieses Ich ein Teil von diesem ganzen System des Bewusstseins ist, was sich die ganze Zeit hervorbringt, sondern man hat so diese Hierarchie zwischen Ich, das sind Gedanken. So, man hat Gedanken, man hat Gefühle.
Ja, also das Ich dann auch wie so das falsche Zentrum dieses Kosmos.
Ja, so eine falsche Trinität im Endeffekt, wo du dann hast, okay, du hast das Unbewusste, du hast das Bewusste und dann hast du den Herrscher. So, und der Herrscher, das ist das Ich. So, das ist erstmal verantwortlich für alles, was so im Bewusstsein passiert. Und das ist verantwortlich dafür, das Unbewusste zu steuern, also den Körper zu steuern. So ein bisschen wieder eine SpongeBob-Referenz an der Stelle, wo Plankton in das Hirn von SpongeBob geht, so dieses sein Gerät so in sein Hirn reinsteckt und dann einfach mit ihm rumläuft. So diese Idee des Homunculus gibt es dann häufig. Also dass nochmal so ein kleines Ich im Hirn sitzt und alles steuert. Und das, was ich fundamental aufgeschrieben habe, ist, dass das Ich nicht der Herrscher der Bewusstheit ist, sondern selbst als Aspekt der Bewusstheit auftritt.
Ja, und da dachte ich mir dann eben, dass er dann dadurch, dass er sich selber als Ursprung dieser, wie hast du es genannt, dieser Wahrheit, dieser Realität sieht.
Ich hab das gar nicht benannt, weil ich das gar nicht benennen wollte,
glaube ich. Okay, dann mache ich das jetzt einfach und tue jetzt jedes Tabu brechen, was man in dem Kontext, wenn man das vorsichtig und richtig angehen möchte, philosophisch jetzt Faden verloren.
Die Lebensweisheiten ist ja nicht Lebensphilosophie.
Okay. Dass du dadurch, dass du dann dieses Ich als Zentrum dieses Kosmos annimmst, dass es dann und dann eben deine irgendwie, was dann so ein Gedankengang zu mir war, dass du, das hat sich halt noch nicht so schön gereimt, deswegen ist es noch nicht fest geworden, aber du hast das Licht gepachtet und aber diese Verbindung zu deinen Wurzeln, von denen, auf die schaust du hinab und die verachtest du, also gepachtet, verachtet, das wäre es gewesen, das war ein bisschen schwer, das in dieser Versform zu machen.
Aber nicht nur, dass du die sogar nur verachtest, sondern du versuchst ja auch, dieses Dunkle von dir selber abzutrennen, also gewaltsam zu sagen, das bin ich nicht, und sagst, ich stehe alleine hier, so, ich bin der alleinige Herrscher, ich brauche das Dunkle nicht. Deswegen haben wir auch das Gefühl, zum Beispiel, wenn wir, also das kommt mir nur jetzt dabei, dass wenn uns zum Beispiel, wenn unser Körper zum Beispiel aufgibt in irgendeiner Hinsicht, so wir haben irgendwo Schmerzen oder sowas, dann ist das immer so, dass wir dann versuchen, das psychisch, also auf psychischer Ebene wegzudrücken und so klein zu machen auf eine irgendeine Art und Weise. Dass wir nicht akzeptieren wollen, dass das, was wir nicht als gut empfinden, ein Teil von uns ist, sondern dass wir sagen, okay, das müssen wir auf irgendeine Art und Weise so schnell wie möglich wegkriegen. Das hat ja auch schon was damit zu tun, oder?
Da muss ich jetzt gerade auch wieder an dieses Abstoßen von den beiden Pluspolen denken. Dass ich glaube irgendwie, wenn ich das jetzt mit dir irgendwann mal genauer durchdenke, dass da irgendwas drin liegt, was jetzt genau das auch wieder erklären kann.
Ja, indem der Pluspol halt versucht, mehr Pluspol zu sein, wird er im Endeffekt, stößt er sich selber ab, so in die Richtung. Also indem er versucht, mehr Plus zu horten, als er eigentlich ist, verliert er im Endeffekt sich selber und steigert zugleich auch die Macht des Dunklen.
Da muss ich noch genauer nachdenken, das macht, dass das genauer drüber nachdenken. Das macht an sich komplett Sinn, was du sagst, aber das ist, glaube ich, nicht ganz das, was ich damit irgendwie versucht habe auszudrücken. Was wollte ich jetzt noch sagen? Machst du mal kurz weiter? Dann finde ich, dass ich meinen Einstiegspunkt wiederfinde. Der Zug ist gerade weitergefahren, ich bin kurz ausgestiegen, aber der Zug fährt nicht super schnell. Deswegen
Ich bin am Bahnsteig eingeschlafen. Also wenn, dann musst du gucken, dass du wieder aufwachst im Zug.
Oh Mann, Inception. Genau, dieses Verachtende, das war auch noch, was ich, also jetzt unabhängig von der Pluspol-Thematik, die mich jetzt irgendwie noch mehr fasziniert, ist das, dieses Verachtende, dass die Bestätigung dieses Subkosmoses, so steht es im Duden,
ja, genau,
seine Bestätigung findet in der, wiederum in der Abgrenzung von dem anderen. Deswegen diese Verachtung vor dem anderen. Weil je falscher und niederträchtiger das andere ist, auf das man herabblickt, desto erhabener und reiner und besser ist das, für was man da einsteht oder was man, was dem man sich halt unterwirft, was genau nochmal auf das zurückkommt von, war das Antifa?
Ja. Im Endeffekt, ja, das ist so das Beispiel.
Genau.
Da gibt es auch, um vielleicht nochmal den Rückschluss auf Laws of Form zu bringen.
Jetzt schließt sich der Kreis.
Jetzt schließt sich der Kreis. Die Form schließt sich. Nein,
das ist Gesetz, dass sie sich schließt.
Das stimmt. Das, er geht tatsächlich auch in Laws of Form, das ist ja das Interessante davon aus. Er postuliert, dass man, dass eine Grenze dasjenige ist, wodurch ein Punkt sich nicht auf eine andere Seite bewegen kann, ohne eine Grenze zu überschreiten. Das heißt, das impliziert irgendwie eine geschlossene Figur. Du kannst einen Stern machen, du kannst ein Viereck machen, du kannst einen Kreis machen, solange du eben diesen Unterschied machen kannst, indem einfach ein Punkt nicht mehr die andere Seite überqueren kann. Und bildlich gesehen entstehen durch eine Grenzziehung drei Sachen. Die beiden Seiten und die Grenze. Und das, was jeder Seite gemeinsam ist...
Ah, das ist ja voll cool. Das ist ja... Dann...
Ja, aber warte, lass mich das noch zu Ende führen. Ja. Das, was beiden Seiten gemeinsam ist, ist die Grenze.
Ja, das ist der
DAO. Und die Grenze, ja genau, und die Grenze hat als beide Aspekte beide Seiten.
Ja, das ist der Weg.
Und in dem Sinne kann die Antifa sich nur in der Abgrenzung zu dem, was sie als Faschisten verstehen. Und sehen gar nicht, dass sie, um sich als Antifaschisten zu verstehen, sich zwangsweise von anderen Leuten abtrennen müssen. Und sagen müssen, okay, das sind die Schlechten. Das ist so diese selektive Blindheit im Endeffekt für die eigenen Voraussetzungen. Weil du kannst ja nur sehen, wenn du dein Bewusstsein auf eine Seite richtest, musst du zwangsweise das, was im Endeffekt davon abgegrenzt ist, ignorieren. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein Buch liest, oder noch besser, noch einfacher, du kennst sicher diese Hasenente.
Ja, klar.
Du kannst nicht beides gleichzeitig sehen. Das heißt, wenn du den Hasen siehst, musst du die Ente ignorieren. Wenn du die Ente siehst, musst du den Hasen ignorieren. Du kannst nicht beide gleichzeitig sehen. Du kannst so schnell hin und her switchen, wie du möchtest, aber du siehst nie beide gleichzeitig. Und das ist so diese Grenze im Endeffekt, diese selektive Blindheit.
Interessant. Ja, jetzt mit selektiver Blindheit schließt sich für mich da jetzt auch wiederum mehr der Kreis.
Ja,
hat er gut gemacht.
Also das, was er da gemacht hat, ist Wahnsinn. Wirklich, also ich... bin da immer mal wieder dran, um das zu lesen und zu verstehen.
Warum habe ich das jetzt noch nicht gelesen?
Das weiß ich nicht. Ich kann dir gerne die PDFs mitgeben. Das ist Wahnsinn.
Hast du das als E-Book gekauft für mich?
Ja, natürlich.
Nice.
Natürlich. Ich würde gerne Props geben, aber das ist an der Stelle nicht angebracht. Das sind halt so Sachen, das sind so Jokes, die kannst du halt bringen, wenn wir halt, ne, nicht irgendwo sind, wo Leute vielleicht zuhören, die sich denken, boah, das glaube ich dem nicht. Aber gut. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch.
Ja.
Und,
wie lang ist das? Wie groß ist das?
Alter, die Laws of Form alleine ging, glaube ich, 40 Seiten.
Oh, das ist geil.
Es ist deutlich komplizierter, als du jetzt denkst.
Weil es muss es ja sein.
Es ist nicht der, ich habe aus der, nur um Perspektive zu geben, ich glaube, ich habe 5 Seiten von Laws of Form interpretiert für meine Seminararbeit.
Ja.
Ich habe 12 geschrieben.
Mhm. Ja, aber wenn es 40 Seiten sind, dann heißt das, dass ich das theoretisch in so 5 Stunden lesen kann, ohne dass wirklich was bei mir hängen bleibt und ich irgendwas verstanden habe.
Aber du kannst sagen, du hast gelesen.
Ja, warum macht man das sonst?
Ja, du liest doch... Eigentlich machst du es ja eigentlich so, Von so Romanen liest du immer nur das letzte Kapitel, damit du sagen kannst, ach ja, Dumbledore stirbt am Ende. Und du weißt eigentlich gar nicht.
Sorry an alle, die jetzt den sechsten Teil von Harry Potter noch nicht gesehen haben.
Nee, der heißt doch, wie heißt der? Harald Töpfer. Der
Klassiker. Den habe ich noch nie gehört und ich bin sehr dankbar, dass ich ihn noch nie gehört habe.
Ja. Nee, aber das ist.
Wichtig ist, ich muss mir den. Wie heißt der Autor nochmal?
George Spencer Brown.
Oder wie, dann bin ich dann im Gespräch so einfach so ganz zufällig und beiläufig sagen kann. Ja, George Spencer Brown hat in seinem Werk Laws of Form dazu gesagt, Dumbledore stirbt. Ja,
genau. So hast du auf Amazon einmal das Buch angegeben und hast dir dann angeguckt, so, ah ja, das ist das Inhaltsverzeichnis.
Ja, ich hab alles gemacht, um dem ich es erzähle, dem Empfänger klar zu machen, wie belesen ich bin und welches Gewicht dieser Inhalt birgt, aber bringen gar nichts auf die Waage.
Das ist tatsächlich eine andere Form von Autoritätsargument. Das ist so ein Fehlschluss. Also du sagst zum Beispiel so, du diskutierst zum Beispiel über, sagen wir jetzt sporttheoretisch, darüber, wie du am besten Muskeln aufbaust. So, und da ist halt zum Beispiel ein Trainer, der hat eine B-Lizenz und arbeitet im McFit und der ist ein Sportwissenschaftler, der ein Doktorat hat. Dann wäre ein Fehlschluss zu sagen, wenn du dann mit dem Trainer redest, also deine Theorie ist falsch. Und so, ja, warum ist die falsch? Ja, der hat ein Sportdoktorat und der hat das gesagt. So, dass du halt versuchst, so indem jemand Autorität hat, die Wahrheit von einem Satz im Endeffekt zu begründen.
Ja, also mir kommt jetzt so, dass du dir eigentlich so nur um der Autorität der anderen Person willen.
Genau.
Und dass du dann eben diese Autorität dann eben auch vermeintlich haben kannst oder ausüben kannst, dass es nur darum geht.
Nur so Name-Dropping, einfach so.
Genau.
Das ist so im Endeffekt.
Oh, er hat Nietzsche gelesen. Er versteht, was er sagt. Boah, bist du geil.
Ja, das passiert nie.
Ja, nie.
Das passiert nie.
Nie. Vor allem nicht, wenn du Leute kennenlernst. Das ist ganz selten, dass Leute wirklich mit dir, dass sie sich eingestehen, dass sie wenig wissen. Sondern es geht immer darum, ich habe schon so viel gelesen. Boah, ich bin so krass. Ich kenne so viele coole Namen und ich kann alle aufsagen.
Aber andererseits ist man wirklich krass, wenn man viel gelesen hat, aber halt anders.
Ja.
Nicht so.
Man muss sich selber nicht dafür irgendwie, keine Ahnung, hochpolieren, sondern das zeigt sich ja im Gespräch. Du sitzt ja nicht
da. Da denke ich mir dann wieder so, wenn Virtue becomes aware of itself, it's no longer virtue.
Ja, ja. Es ist ja auch so. Ja. Aber im Endeffekt, ja, das beschreibt es eigentlich hundertprozentig. Wenn du das Gefühl hast, so, ja Mann, ich bin so eine geile Sau, ich habe so viel gelesen, dann pass auf, da kommt jemand und zieht dir den Teppich von den Füßen weg.
Ich habe viel mehr gelesen.
Ja.
Und ich kann einen Namen zitieren, den du noch nie gehört hast.
Genau.
Und dieser Name, der hat Autorität und der sagt, dass du Unrecht hast.
Ja.
Und dabei reibt er sich die Nippel.
Ja. Alter, ich weiß nicht, ob der Stuhl das aussieht.
Der hält das locker.
Bist du sicher?
Ich brauche ein bisschen.
Lieblingsstuhl.
Ich brauche ein bisschen mehr Luft.
Okay, ich verstehe es. Musst du wieder aufs Klo oder was?
Nein.
Bist du wieder am Ausschwitzen?
Ja, das ist jetzt, wollen wir die Theorie kurz an das Volk bringen.
Okay, wenn ihr lange genug pinkeln müsst,
ja,
dann ist es ja so, dass ihr irgendwann aufhört, stark pinkeln zu müssen. Und gleichzeitig werdet ihr dabei extrem schwitzig.
Aber wo werden wir da schwitzig?
Wo werdet ihr schwitzig?
Schreibt es bitte in die Kommentare.
Und im Endeffekt schwitzt ihr euren Drang zu pinkeln einfach nur aus. An besagten Körperstellen.
An den Eiern. Weil die Eier storn das Pipi.
Oh Mann. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder?
Ja. Ich meine, besser kann es nicht werden.
Ich meine, im Endeffekt einmal schön alles umrandet.
Ja, bis jetzt haben wir es am besten gemacht.
Von Pisse bis Nietzsche, alles ist mit drin. Und ja.
Also wenn Nietzsche sich in seiner eigenen Pisse badet, löst sich das dann beides im Nichts auf? Weil du hast jetzt beides als Extrempole genannt. Und wir hatten es doch vorhin, dass die Extrempole sich ineinander auflösen. Sozusagen gegenseitig Minus machen. Das hast du Nietzsche und Pisse gesagt. Ja. Also ist Nietzsche das Gegenteil von Pisse.
Kommt drauf an, wie wir Nietzsche definieren. Wenn wir sagen, alles ist Nietzsche außer Pisse, dann ja.
Was? Was?
Ja. Wenn wir das so dualistisch aufsparen, wie du das gerade tust, dann müssen wir sagen, alles, was nicht Pisse ist, ist Nietzsche.
Ha.
Verstehst du?
Ja, ich verstehe es.
Aber wir arbeiten ja in einem größeren Framework. Deswegen ist ja nicht nur alles, was nicht Pisse ist, Nietzsche. Dieses von bis ist ja differenzierter. Das war's mit dieser Folge. Nee, ich hätte gesagt, wirklich passt. Oder hast du noch irgendwas, was dringend loswerden muss?
Nee, ich schwitze ja alles aus.
Gut, dann... nice, ich merk's. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch ein wenig an, oder du, ich spreche euch gerne mit du an, euch, ich spreche euch gerne mit du an, verstehst? Das ist komplett nope, keine Gehirnzeit.
Ich spreche euch gerne mit du an.
Ja, das ist Bullshit. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ja. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du hast das ein oder andere. Jetzt hätte ich gern so ein Chunk, den einen oder anderen Gesprächsfetzen mitnehmen könnt, der euch irgendwie ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und wir hören uns sicher beim nächsten Mal wieder, mit oder ohne Begleitung, sehen wir dann.
Wenn es wieder heißt, Louis Weisheiten.
Genau, richtig. Sind Lebensweisheiten.
Ah, was?
Lebensweisheiten.
Genau.
Genau. Tschüss.
Tschüssi.